Ball Hawks.
The Ball Hawks!
Game over, baby!
Touchdown! The game is over! They are going nuts at Century League!
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit...
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute an meiner Seite zwei geschätzte Kollegen, zum einen Jonas Meister.
Servus, grüezi und hallo und straight out of home office. Ich glaube, ich habe gerade 3 Minuten das Büro zugemacht und bin direkt hier. Also das ist mal Commitment.
Das ist absoluter Einsatz, ja. Und mindestens genauso viel Einsatz aus dem schönen Bella Italia zugeschaltet, Henry Wohlfahrt.
Ciao.
Das sind 100 Tage Duolingo-Streak gebündelt in einem
Wort. Da wird einem keine Grammatik gezeigt, sondern nur solche Wörter.
Ist halt wirklich so,
ja. Kann danach die Sprache aber immer noch nicht.
Ja, ich bin auf einer Streak von, ich glaube, 56 Tagen oder so, aber glaubst du, ich kann irgendein Verb konjugieren? Keine Ahnung. Bitte entschuldigt meine Stimme, ich bin noch ein wenig angeschlagen, aber natürlich habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und dieses wunderschöne Spiel des Seahawks geschaut und bin jetzt auch bereit für diese Aufnahme, denn wir sprechen über einen weiteren Seahawks-Sieg. Die Seahawks gehen mit 2-0 in diese Saison und schlagen die Patriots mit 23-20, um es mit Markus Lanz zu halten. Darüber wird zu reden sein. Aber davor natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Lockerroom.
Wir haben wie jede Woche natürlich leider ein paar Verletzungsnews zu beklagen. Einmal die bereits bekannten, zum einen George Fant, der hat nicht gespielt. Wie ja schon zu erwarten war, hat er eine Knieverletzung, aber zum Glück kein Kreuzbandriss. Ich glaube, so ganz genau, das weiß man da noch nicht. Oder habt ihr da genauere Informationen, was er sich da am Knie getan hat?
Bislang noch nicht. Also Mike McDonald gibt sich da sehr wortkarg, weil er wahrscheinlich auch nichts versprechen will. Aber da gibt es auch überhaupt noch nichts Neues. Nee.
Ja.
Wenn es ein Kreuzbandriss wäre, wüssten wir es bereits.
Ja, genau. Also Kreuzbandriss ist es nicht. Er ist ja auch nicht auf Injured Reserve gegangen. Das heißt, wir können zumindest hoffen, dass er in den nächsten Wochen wieder dabei sein wird. Wobei man sagen muss, Stone Forsythe hat seine Rolle diese Woche auch schon ein bisschen besser gemacht. Aber da kommen wir später zu. Und die zweite Verletzung, die ja sich dann so ein bisschen durch die Woche gezogen hat, ist Running Back Ken Walker, der so ein bisschen im Bauchbereich mit Problemen zu kämpfen hatte. Der war dann erst irgendwie nicht im Training und wurde dann, ich glaube, am Donnerstag zu doubtful downgegradet. Ein schwerer Schlag für die Fantasy-Teams von Henry und mir, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen. Also wir haben Walker eigentlich überall uns gesnackt, wo er verfügbar war. Aber ja, jetzt müssen wir eventuell sogar noch länger auf ihn verzichten, denn es wurde so ein bisschen durchgesteckt, dass man das mit ihm etwas konservativ, etwas vorsichtiger angehen möchte. Das heißt, man sollte jetzt nicht zu überrascht sein, wenn Walker auch in der kommenden Woche vielleicht noch einmal pausieren wird. Aber das werden wir sehen und darüber werden wir euch natürlich dann auch über die Socials auf dem Laufenden halten. Im Spiel gegen die Patriots gab es ein paar neue Verletzungen. Einmal Linebacker Jerome Baker, der hat sich im Hamstring verletzt und ist dann im Laufe des Spiels rausgegangen, war erst questionable, kam dann aber nicht zurück. Für ihn dann Rookie Knight mit reingegangen. Und mein Liebling, Boy Mafe, Outside Linebacker, er hat eine Knieprellung sich zugezogen kurz vor der Overtime. Ist dann auch rausgegangen und kam nicht mehr zurück. Auch da konnte McDonald noch nicht wirklich viel zu sagen, hatte nur gesagt, dass es eben eine Prellung war, dass er da ein bisschen blöd erwischt wurde, aber sollte jetzt hoffentlich nicht allzu ernst sein. Ja, so viel zu den Verletzungen bzw. den News insgesamt und ich würde sagen, dann springen wir einfach mal direkt rein in unser Rückblick auf das Spiel des Seahawks gegen die Patriots.
Let's talk Turkey. Der Rückblick.
Ja, am Ende war es dann doch natürlich ein Sieg in absoluter Seahawks-Manier. Henry hatte im Voraus noch gehofft, dass es doch eine etwas klarere Angelegenheit werden sollte. Am Ende war es dann ein Sieg nach Overtime. Darum, Henry, direkt mal an dich. Warst du überrascht, dass es dann doch so eng war? Offensichtlich, sonst hättest du es vorher nicht geschrieben. Aber war der Spielverlauf für dich dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Womit hattest du nicht gerechnet? Was hat dich vielleicht ein bisschen überrascht? Also was genau hättest du im Voraus anders erwartet?
Also in der ersten Halbzeit ist es einigermaßen nach Plan, wie ich es mir vorgestellt habe, gelaufen. Also dass man dann auch mit 17-13 Halbzeitführung in die Pause geht. dann auch direkt im ersten Drive nach der Pause ja wieder Richtung Endzone drivet und dieses Fourth Down dann, ich glaube, auf Höhe der Red Zone der Patriots nicht konvertiert bei 4. und 1. Das war so ein bisschen ein Turning Point, weil danach der Offense-Output bis dann kurz vor Schluss schon ziemlich ja am Boden war. Also es gab dann, glaube ich, noch 3 oder 4 Punts und die Patriots sind dann wieder zurück ins Spiel gekommen. Man hat die Patriots dann auch wieder ja dadurch ins Spiel zurückkommen lassen. Und ja, man muss grundsätzlich auch mal vielleicht Respekt zollen Richtung New England, weil ich glaube, fast alle haben die vor der Saison als Bodensatz der Liga in Anführungsstrichen gesehen. Und ja, nach den ersten 2 Wochen muss man das vielleicht so ein bisschen korrigieren. Also sie sehen zumindest wie ein einigermaßen kompetentes Team aus in dieser Saison und ich glaube nicht, dass sie irgendwie was mit dem First Overall Pick in diesem Jahr zu tun haben werden, weil sie, glaube ich, auch relativ gut gecoacht sind. Da auch Respekt an den Coaching Staff und den neuen Head Coach der Patriots mit ja auch einer guten Quarterback-Leistung dann letztlich in Person von Jacoby Brissett, der die Patriots gut im Spiel gehalten hat mit einem vernünftigen Running Game. Und ein paar Plays, die ja so ein bisschen hohe Varianz haben, die dann auch ja bei der Offense der Patriots in deren Richtung gelaufen sind, die dann ja fast dazu beigetragen haben, dass wir das Spiel letztlich verlieren. Am Ende des Tages steht dann ein einigermaßen glücklicher, aber ich würde jetzt nicht sagen unverdienter 23-20 Sieg in Overtime für die Seahawks, weil man dann die letztlich entscheidenden Plays gemacht hat. Ja, sich in Halbzeit 2 auch in der Defensive ja gut angepasst hatte und nicht mehr so viel zugelassen hat. In Halbzeit 1 hat uns ja Hunter Henry fast im Alleingang auseinandergenommen. Das hat dann in Halbzeit 2 besser ausgesehen und auch Respekt Richtung ja Geno Smith und Ryan Grubb, die Kombination, also das Passspiel der Seahawks war wirklich exzellent. Man hat dann auch, wenn es in Halbzeit 2 nicht so gut gelaufen ist, wirklich in den entscheidenden Situationen, gerade dann am Ende und in der Regulation und in Overtime, bei so 2, 3 entscheidenden Third Downs einfach super Play Calls parat gehabt, super umgesetzt von Smith und der Offense, die dann eben ja das Spiel für die Seahawks entschieden haben mit einem Clutch Jason Myers, der uns ja mit 2 Kicks den Sieg beschert hat.
Ja, eine sehr schöne Zusammenfassung. Du hattest den First Overall angesprochen, damit werden die Patriots nichts zu tun haben. Aber ich denke, der ist auch schon reserviert für die Panthers. Von daher, ich glaube, so schlecht können sich die Patriots gar nicht anstellen. Ja, Jonas, an dich vielleicht auch nochmal die Frage, wie hast du das Spiel erlebt, so ganz allgemein, beziehungsweise insgesamt, wie war für dich der 2. Auftritt unter McDonald?
Ja, ich finde, wir können jetzt eigentlich auch alle nach Hause gehen. Henry hat das wunderbar sehr gut zusammengefasst und können das Ganze hier abbrechen. Nein, Quatsch. Also ich kann Henry da natürlich in vielen, vielen Bereichen wirklich, wirklich zustimmen. Also ich habe gerade auch vorab noch gesagt, dass ich gestern doch wieder 1-2 Mal meinen Fernseher angeschrien habe, weil da dann doch gerade in der 2. Halbzeit so Plays dabei waren, wo man eigentlich gedacht hat, ja, okay, jetzt haben sie die Patriots, ich kann mich da an den Lauf von Gibson erinnern, wo Murphy ihn eigentlich schon für einen Tackle for Loss fast auf dem Boden hatte und Gibson dann doch noch da raus ist aus seinen Armen und dann noch für, ich glaube, 45 Yard das Feld runtergelaufen ist. Das waren dann schon wieder so ein bisschen so Carroll-Vibes, würde ich es mal nennen. Aber ich hatte nie so wirklich das Gefühl, dass das Ganze jetzt verloren ist, weil, wie Henry das schon angesprochen hat, gerade zur Halbzeit natürlich, aber auch innerhalb des Spiels haben die Seahawks eigentlich sehr gute Adjustments getroffen, gerade offensiv, beziehungsweise defensiv. Das Career Game, auf das Hunter Henry da im ersten Viertel zugesteuert ist, das hatte sich dann am Ende doch relativ gut erledigt, weil sie ja relativ schnell, nachdem Julian Love 1-2 Mal von ihm geschlagen wurde, Love dann doch als, ich sag mal so, Personal Protector so in Manndeckung geschickt haben und der das ganz gut in den Griff gekriegt hat. Deshalb war ich da sehr zuversichtlich, dass das Spiel nicht verloren geht, weil ich eben so das Gefühl hatte, ja, auch wenn es jetzt nicht so läuft, beziehungsweise das Momentum nicht da war, dass dann doch immer noch die Defense und dann auch die Offense noch was entgegenzusetzen hatte.
Ja, also ich fand auch, die Patriots haben zwar einen soliden Gameplan gehabt, aber im Endeffekt war es gerade vom Quarterback-Play dann doch nochmal einen klasse Unterschied zu Geno Smith und den Seahawks. Da kommen wir dann nochmal detaillierter drauf, aber ja, das war halt viel klein-klein und gerade das Laufspiel hat natürlich gut funktioniert, aber irgendwie fehlte mir da immer nochmal so ein bisschen was, um wirklich wenig Big Plays vor allen Dingen. Also ich hatte auch eigentlich die ganze Zeit immer so ein gewisses Grundvertrauen, dass es schon am Ende noch irgendwie hinhauen wird. Das, ja, hätte ich sicherlich auch nicht gegen Gegner gehabt, aber die Patriots waren dann doch noch mal ein bisschen ungefährlicher als die Seahawks oder haben zumindest sich diese Gefahr ausgestrahlt, dass da jederzeit irgendwas Krasses hätte passieren können. Von daher war ich dann auch eigentlich relativ lange dann auch relativ zuversichtlich.
Eine Frage hätte ich noch nach seinem Comeback am Wochenende. Was sagt eigentlich Stefan Raab zu dem Spiel? Was? Ah ja, der du mit deinem Improv, ne? Da habe ich dich jetzt überfallen. Nein, alles
gut. Ach so, meinst du? Ja, nee, mit meiner derzeitigen Stimmlage. Wird das, glaube ich, schwierig, jetzt den Rat zu machen.
Ich dachte gerade, was ist da jetzt?
Ja, gut, dass Henry es auch nicht verstanden hat. Dann liegt es in dir, Jonas. Das war zu kompliziert formuliert. Ja, aber ich würde sagen, wir steigen mal in die Detailbetrachtung. Und im Gegensatz zum letzten Spiel wollen wir uns aber hier mal dieses Mal der Reihe nach mit den Positionen besprechen, befassen und beginnen mit dem Quarterback. Ja, ich glaube, wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten. Das war ein extrem starkes Spiel von Gino, der wirklich alle Bereiche des Feldes mit einer extrem starken Accuracy abgedeckt hat, den Ball dann meist auch wirklich in sehr enge Fenster gebracht hat, auch mit der Wurfstärke sehr, sehr gut variiert hat. Also wenn es sein musste, hat er da wirklich absolute Kanonen rausgeballert, die dann wie ein Strich an der Schnur gezogen in die engen Fenster geflogen sind. Aber beim Touchdown auf Metcalf zum Beispiel auch, klar, war ein Coverage-Bust, aber Metcalf musste nicht eine Sekunde abstoppen, der hat den richtig direkt schön in den Eimer geworfen. Und ja, das war hat sehr viel Spaß gemacht, Gino heute zuzuschauen. Am Ende hast du da Platz 1 in EPA plus CPOE Composite, Platz 2 in EPA per Play. Und wenn man sich seine Throwing Chart anguckt bei NFL Next Gen Stats, dann siehst du wirklich, dass das ganze Feld bespielt wurde. Du hast Bälle auf die linke Seite, du hast Bälle in die Mitte, du hast hinter die Line of Scrimmage, du hast kurze Pässe, du hast Pässe in die 10 bis 20 Yard Range. Also da war wirklich alles dabei. 33 von 44 für 327 Yards. Also, ja, was will man mehr, ne? Also ich finde, das war eines der besten Gino-Spiele der letzten Monate oder auch der letzten, oder insgesamt so in seiner Seahawks-Zeit. Ja, ich weiß nicht, ich meine, die Stats sehen noch besser aus, wenn die Receiver etwas besser gefangen hätten. Sowohl JSN als auch Metcalf als auch Noah Fant haben jeweils da echt nochmal ein bis zwei Bälle fallen lassen, die sie durchaus hätten haben müssen. Aber selbst wenn man das rauslässt, sieht das immer noch sehr, sehr gut aus. Also ich weiß nicht, was man da noch groß zu sagen soll. War einfach ein sehr, sehr gutes Spiel.
Auf jeden Fall. Also ich kann mich noch an Woche 1 erinnern, wo, ja, es waren nicht viele, aber da kamen dann schon wieder so ein paar Rufe. Ja, Gino nur wenig, weil er, glaube ich, unter 200 Pass-Yards hatte. Kam da schon wieder so ein bisschen Rufe, ja, ist er es jetzt wirklich? Aber wenn man mal so die gesamte Entwicklung in Woche 1 betrachtet, ich glaube, da gab es kaum einen Quarterback, der über 200 Yards erworfen hat, also auch noch nicht mal ein Mahomes oder ein Lamar Jackson. Und ja, was Gino jetzt geleistet hat, du hattest es schon angesprochen mit den Drops, die seine Receiver hatten. Ich glaube, es war ein Ball dabei im ersten Viertel, wo er ihn, weiß ich nicht, ob der irgendwie getippt war oder so, der hätte locker als Interception abgefangen werden können. Mhm. Aber sonst waren da auch überhaupt keine Turnover-worthy Plays im Spiel, meiner Meinung nach. Und ja, die O-Line, kommen wir gleich auch nochmal zu, hatte ja, war jetzt nicht super. Aber auch da nochmal zurück auf dieses, auf diese Adjustments, hat Grubb unheimlich gut außenrum geschemt, so dass diese Fehler, die O-Line da gemacht hat, gar nicht so zum Tragen kamen und Gino dann am Ende auch wirklich Zeit hatte und einfach gute Entscheidungen getroffen hat.
Ja. Also, ich muss sagen, das war wahrscheinlich mit das beeindruckendste Gino-Spiel, das ich gesehen habe von ihm in seiner Seahawks-Karriere, weil er irgendwie alles das, was man in den letzten zwei Jahren an Positiven gesehen hat, in dem Spiel vereint hat. Der hatte wahrscheinlich ein Turnover-Worthy Play drin, wo er Druck gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob der Ball auch so ein bisschen, ob da ein Pass-Rusher noch an seinen Armen mitgekommen ist.
Aber hast du mir nicht zugehört gerade? Das habe ich doch gerade schon alles erzählt.
Nein, du meinst, er hat gar keinen Turnover-Worthy-Play.
Nein. Ich hatte gesagt, einen hatte er.
Habe ich das falsch verstanden, indem man
was... Nein, alles gut.
Meeresrauschen zu laut.
Er hat wirklich alles das gezeigt am Positiven, was man von ihm sehen möchte. Inzwischen die Pocket managed, das war zu Beginn seiner Seahawks-Karriere noch so ein bisschen ein Thema. Ja. Und wie er Sacks verhindert, dann trotz viel Druck den Sacks ausweicht und wirklich unfassbar schwierige Plays auch macht. Obwohl er ja wenig Hilfe von der O-Line hat, alle Bereiche, wie gesagt, des Feldes attackiert. Das war schon wirklich... ja, exzellent. Und auf der anderen Seite stand ein Quarterback, der wirklich auch ein gutes Spiel gemacht hat, aber Geno Smith war halt nochmal eine Klasse besser, wie du es auch schon zu Beginn gesagt hast, Max. Und das hat auch den Unterschied diesem Spiel ausgemacht. Und ohne diese starke Performance von Geno Smith hätten wir das Spiel auch definitiv nicht gewonnen, weil vom Laufspiel überhaupt keine Hilfe gekommen ist. Und das hatte die ganze Performance doch beeindruckender gemacht, weil er wirklich ohne Laufspiel mit vielen Drops der Receiver ein fast perfektes Spiel gemacht hat. Und ja, ich weiß nicht, wie man sich das Spiel anschauen kann und dann auf einen Take kommt, wie Geno Smith ist nur ein durchschnittlicher Quarterback, weil das war wahrscheinlich mit die beeindruckendste Quarterback-Leistung der ganzen Woche 2.
Ja.
Ja, das ist ja so dieses Stigma, was er ja schon seit Jahren hat, seit seiner Jets-Zeit. Ich glaube, das wird er auch nicht mehr los. Und solange wir wissen, was wir an ihm haben, ist es eigentlich ganz okay. Und ich guck gerade noch mal, oder was heißt ganz okay, es ist super. Also ich bin super zufrieden mit Gino.
Reicht mir nicht, dass wir das wissen. Ich möchte, dass andere Fans neidisch sind auf uns.
Ja, genau. Max, was du angesprochen hattest, ich hatte gerade auch noch mal auf den Pass-Chart geguckt, was dann auch nochmal so ins offensive Scheme geht, weil er eben so die Bälle verteilt hat, ne, nach links, nach rechts, über die Mitte. Ich glaube, das hätten wir unter Shane Waldron anders gesehen. Also der hat ja die Mitte teilweise gar nicht bespielt und dadurch wird das Spiel noch variabler, nicht mehr so gut ausrechenbar. Und es hat sich einfach gezeigt.
Ja.
Man muss sagen dazu, er ist immer noch sehr athletisch jetzt, trotz seiner 34 Jahre fast. Ja. Und er hat auch wirklich eine sehr, sehr gute Armstärke und kann da wirklich auch Fenster attackieren, die nicht alle Quarterbacks der Liga attackieren können. Ich erinnere mich da an ein wirklich sehr, sehr starkes Play über die Mitte, so Intermediate-Mitte, so auf Höhe der 15-Yard-Linie ungefähr, wo von rechts wirklich direkt Druck kommt. Geno Smith da wirklich sehr, sehr gut wieder die Pocket managt, nach links ausweicht und den Ball in wirklich sehr, sehr kleines Fenster auf Jackson Smith und Chikwa, glaube ich, reinwirft. Das ist halt ein Play, das können nicht so viele Quarterbacks in der Liga machen und ja, hat mal irgendwie so ein bisschen ja so ein Musterplay für gestern, dass irgendwie die ganze Performance von Geno Smith so ein bisschen repräsentiert für mich.
Absolut. Und ich finde, wir können damit auch schon so ein bisschen überleiten zu den Wide Receivern, weil wir haben ja die Pass-Charts in unserem Dokument, das Pass-Chart einmal abgespeichert und darunter ist direkt der Route-Chart von Smith und Jigba. Und auch hier sieht man, der wird extrem vielseitig eingesetzt, startet von rechts, startet links, startet innen, startet außen. Also richtig, richtig coole, viele verschiedene Routen, die er läuft. Hashtag Routen. Also das hat wirklich super funktioniert. Aber ja, immer so aufgeschrieben, aus Fantasy-Sicht, Seahawks Receiver ganz schwierig zu spielen. Letztes Spiel war es dann Lockett, der auf einmal Nummer 1 Receiver war und Metcalf wurde abgeschaltet. JSN war relativ relativ ruhig und jetzt ja hat Lockett, ich glaube, nur zwei Bälle gefangen und hatte auch kaum Targets. Dafür Metcalf und JSN beide mit über 10 Catches, mit über 100 Yards. Das ist, glaube ich, das erste Mal in der Seahawks-Geschichte, dass zwei Receiver in einem Spiel 10 Catches und mindestens 100 Yards haben. Also haben wir da auch nochmal für ein Novum gesorgt. Ja, also gerade JSN war gefühlt überall, hatte enorm viele Catches, 16 Targets, also das ist ja wirklich, ja, ich meine, gut, klar, bei 44 Würfen kann man als Receiver auch 16 Targets haben, aber es ist trotzdem beeindruckend und genau so wollen wir es ja haben. Genau dafür wurde er in Runde 1 gedraftet, um eben dieser Wirbelwind zu sein, der überall eingesetzt wird, der eine verlässliche Anspielstation ist. Und ja, wir haben es gesagt, er hat zweimal dann auch unnötige Drops mit drin gehabt. Das wird ihn selbst am meisten ärgern. Da wird er dran arbeiten und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie was ist, wo wir uns große Sorgen machen müssen. War jetzt vielleicht einfach ein blöder Zufall, dass es gleich bei 3 Receivern der Fall war. Vielleicht war der Ball ein bisschen nass, keine Ahnung. Aber ja, JSN hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, das war so das beste Spiel seiner Seahawks-Karriere auch bis jetzt, würde ich sagen.
Ja.
Bis auf diesen einen einen Ball, den er nicht gefangen hat. Das war übrigens möglicherweise der beste Wurf von Geno Smith auch an diesem Abend. Bei 26, wie er den da raus. Das war schon unfassbar vom Ballplacement her. Es war schon ein bisschen ärgerlich, dass da so ein paar entscheidende Catches nicht gemacht wurden. Andererseits, ich will die Strategie jetzt auch nicht allzu stark kritisieren, weil sie in vielen entscheidenden Momenten dann trotzdem auch Separation kreieren konnten. Und ja, DK Metcalf ist halt schon, wie gesagt, in seiner ganzen Seahawks-Karriere irgendwie das, was ihn halt ja nicht zu einem Top-10-Receiver macht, aber trotzdem zu einem sehr, sehr wertvollen Receiver für die Seahawks-Offense, dass er dann wirklich auch wie dann gegen Ende des Spiels im letzten Drive in der regulären Spielzeit da dann auch zur Stelle ist und ja, die Seahawks-Offense dann in Richtung Endzone verhilft und es ist irgendwo auch dann Meckern auf einem hohen Niveau vielleicht. Er hätte den einen oder anderen Catch durchaus machen können, aber ja, beide haben halt wirklich trotzdem einen hohen Wert bewiesen und ja, ich glaube, damit wäre es eigentlich fast alles gesagt.
Ja, ich glaube, dass das, was wir gestern so gesehen haben, ist auch das, was viele so vor der Saison sich vom Receiver-Core der Seahawks so erwartet haben. Also das Lockett jetzt, Woche 1 war halt so ein Outlier, aber eigentlich so in die Rolle des Nummer 3 Receivers will ich gar nicht sagen, aber halt so ein bisschen nach hinten tritt und er halt DK und JSN die Show überlässt. Aber es hat sich gestern auch nochmal gezeigt, wie wertvoll Lockett ist, ne? Der einfach dann wirklich nur zwei Bälle angespielt kriegt, die aber beide für 15 Yards fängt in der Crunch-Time und da dann auch immer für einen First Down sorgt und
plus zwei Pass Interferences zieht. Also wenn
genau, das wollte ich gerade sagen. Also einmal die
zweite Play, Tyler.
Ja, die Pass Interference, die zweite war so, okay, Schwein gehabt. Aber die erste da in der Endzone, hat er einfach, hast du fast so ein bisschen gemerkt, wie der Passverteidiger fast schon Angst hatte und gar nicht wusste, was er gegen Lockett noch machen kann, außer ihn zu halten. Und das war halt in der Endzone und hat dann den Ein-Yard-Run von Charbonnet zum Touchdown dann quasi vorbereitet. Also ja, Lockett hat nach wie vor eine integere Rolle in dem ganzen Scheme, aber ich glaube, er wird jetzt nicht mehr dieser High-Volume-Receiver werden, den einmal war. Klar kann er es zwischendurch noch, das hat man gegen die Broncos gesehen, aber ich glaube, das, was JSN und DK gestern gezeigt haben, ist so das, was man von den Seahawks-Receivern eigentlich diese Saison erwarten kann.
Spätestens gegen die Cardinals wird Lockett wieder komplett durchdrehen. Ja. Also das ist ja seine Spezialität eigentlich, einmal im Jahr die Cardinals komplett nass zu machen.
Am besten in Arizona.
Genau.
Ich glaube halt, dass man die drei Receiver je nach Matchup auch so ein bisschen prominenter oder weniger prominent einsetzen wird. Und mal DK, mal JSN, mal Lockett weniger.
Ja, wobei ich muss auch sagen, ich war positiv überrascht, dass Metcalf überhaupt so eine gute Rolle hatte, weil mit Christian Gonzalez haben die Patriots ja wirklich einen einen Cornerback, der dem man auch zutrauen kann, Metcalf dann einfach mal so ein ganzes Spiel abzumelden, so wie es letzte Woche mit Patrick Surtain der Fall war. War ja auch zum Teil so, also Gonzalez war oft wirklich auch eng an ihm dran und hat hier und da dann auch noch weitere Catches verhindert, auch einmal nochmal einen tiefen Ball auf Metcalf, den Gonzalez einfach perfekt gedeckt hat. Also der war wirklich, der klebte an ihm dran, aber ohne irgendwie zu grabbeln, ohne zu halten und hat ihn einfach gut verteidigt. Und Metcalf hat dann eben immer noch nicht so diese elitären Contested-Catch-Fähigkeiten, die man sich vielleicht unbedingt erhoffen würde, aber da konnte er in der Situation dann eben nicht an den Ball kommen und trotzdem insgesamt dann über 100 Yards bei über 10 oder bei 10 Catches nimmt man auf jeden Fall mit. Und ich würde sagen, dann schauen wir uns die Running Backs an. Hier hatten wir ja, wie schon besprochen, das Problem, dass Kenneth Walker nicht dabei sein konnte aufgrund seiner Bauchverletzung und Zach Charbonnet dann für ihn in die Bresche gesprungen ist und eigentlich auch fast alle Snaps bekommen hat, oder? Also habt ihr irgendwie mal einen anderen Running Back auf dem Feld gesehen? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern.
Einmal habe ich, glaube ich, McIntosh gesehen, aber der hat da auch nicht den Snap gekriegt, sondern der war nur zum Blocken eingeteilt, das war ein Passplay, aber sonst auch. Ja. Das habe ich mich zwischendurch auch gefragt hier, weil McIntosh, der ist ja auf dem aktiven Roster, aber George Holani wurde ja noch aktiviert vom Practice Squad am Samstag, aber die hat man halt wirklich gar nicht gesehen, wo man sich dann fragt, okay, sind die jetzt einfach nur Kacke oder warum passiert da nichts?
Also viel schlimmer als das, was Charbonnet abgeliefert hat, hätte es eigentlich kaum sein können. Also das war ich beziehe mich jetzt nur auf seine Rushing-Leistung, das war wirklich, also klar, die Line gibt ihm nicht viel, aber wenn man das vergleicht mit einem Walker oder mit dem, was man von Walker letzte Woche gesehen hat, sieht man einfach, dass da ein klarer qualitativer Unterschied einfach auch zwischen diesen beiden Backs ist. Wir sagen immer, Running Backs don't matter, aber in dem Fall finde ich, ist es schon deutlich, dass Walker diesem Team einfach eine spielerische Klasse nochmal gibt, die ein Charbonnet einfach nicht challengen kann. Also wenn du nur so einen Walker hinter so einer Line hast, die vielleicht nicht ganz gut blockt und wo dann häufiger auch mal ein Defender relativ schnell im Backfield ist, dann ist Walker trotzdem in der Lage, daraus irgendwas zu kreieren. Oder er ist ja auch einfach jemand, der häufig nach außen bounced und dann nochmal im zweiten Weg es schafft, irgendwie um die Verteidiger rumzukommen und dann nochmal Yards zu gewinnen. Aber bei Charbonnet ist es wirklich immer so sehr, okay, du kriegst hier deine Lücke, da läufst du durch, kommst du durch, ist gut, kommst du nicht durch, fällst du hin und dann war's das. Also da ist wenig Improvisation, da ist wenig da wird wenig kreiert. Das ist immer sehr, sehr ineffizient auch. Ich meine, im Endeffekt, ich habe die Stat nicht gesehen, aber pro Lauf waren das auf jeden Fall unter 3 Yards, deutlich unter 3 Yards. Das war alles sehr uninspiriert.
Also die Patriots hatten die zweitbeste Laufverteidigung mit minus 0,466 EPA pro Rush. Aber wenn ich mal kurz Charbonnet in Schutz nehmen dürfte, ich finde, ihr geht da mit ihm ein bisschen zu hart ins Gericht, weil erstens hat die O-Line der Seahawks für Walker in Woche 1 deutlich besser geblockt, gerade in Halbzeit 2. Zweitens stimme ich euch wiederum zu, dass ein Finesse-Runner wie Walker vielleicht das ein oder andere Yard mehr da rausgeholt hat, aber drittens muss ich auch sagen, hat die O-Line der Seahawks über das ganze Spiel hinweg im Run-Blocking, und das war wirklich so ein bisschen deprimierend und macht nicht so viel Mut, aber überhaupt keinen Push erzeugen können und nichts großartig anbieten können für Charbonnet, der da zwar dann nichts großartig darüber hinausgeholt hat, aber ich hab's jetzt auch nicht so gesehen, dass er irgendwie, Rushing Lengths verpasst hat oder so, die er hätte nehmen können. Also ich muss sagen, es war ein okayes Spiel von Charbonnet, der halt wirklich auch überhaupt keine großartigen Möglichkeiten hatte, da großartig was rauszuholen, weil die Laufverteilung der Patriots uns einfach dominiert hat, finde ich.
Ja, ich finde, in dem Spiel ist es auch relativ deutlich geworden, dass dann einfach, das Laufspiel, was Charbonnet halt liegt, weil der ist halt so eine, ich nenne es mal eine Dampframme, der halt dann wirklich durch die Line geht und nicht eher so ein East-West-Läufer ist, McIntosh wollte ich gerade sagen, verdammt, mal wie Walker, der dann auch mal outside laufen kann. Das kann Charbonnet halt auch, aber sein Bread and Butter ist halt, jetzt verfalle ich hier auch schon in die Anglizismen, ist halt wirklich Nord-Süd zu laufen, also wirklich, wirklich durch die Line. Und da war gestern halt nichts da. Ich habe mich dann auch zwischendurch gefragt, ja, okay, ist das jetzt zu langweilig geschemt, weil es ja wirklich immer diese Inside-Läufe waren, die dann halt nicht auf Charbonnet passen, wo ich mich dann aber wieder frage, okay, was ist jetzt zum Beispiel mit McIntosh, der das ja eigentlich kann?
Naja, die passen schon auf Charbonnet, aber da war halt das Blocking nicht da. Ja. Also das ist, ich würde ihm jetzt auch nicht die komplette Schuld daran geben.
Nein.
Ich sage nur, dass das Charbonnet halt niemand ist, der dann eben irgendwie aus den schwachen Mitteln, die ihm da gegeben werden, noch irgendwie ein bisschen mehr rausholt. Mhm. Und ne, im Gegensatz zu Walker, wenn man den Vergleich hat. Und da wäre, wie gesagt, so ein McIntosh oder so ein George Holani zumindest mal ganz interessant gewesen. Weil zumindest McIntosh ist definitiv ein bisschen flexibler und hätte hier und da vielleicht durchaus mal nochmal wen aussteigen lassen können und ein bisschen mehr rausholen können, weil der Lauf war wirklich, der wurde ja aber auch nicht aufgegeben, also es wurde ja immer weiter gelaufen, und es war immer wieder schlecht, weil ich meine, wenn man sich den Passing-Chart von Smith anguckt, dann müsste man ja eigentlich denken, die Seahawks hätten hier haushoch gewonnen, aber es war ja bis zuletzt extrem knapp und das hätte durchaus auch verloren werden können, weil die Offensive insgesamt in der zweiten Halbzeit ja kaum vorangekommen ist, also das war ja nicht besonders gut insgesamt, nur weil Gino ein gutes Spiel hatte. Die Offensive insgesamt war jetzt in der zweiten Hälfte zumindest nicht berauschend, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, aber ich würde jetzt einfach mal die These aufstellen, dass ein Walker da wirklich keinen großartigen Unterschied gemacht hat, der sich wirklich im offensiven Output auch bemerkbar gemacht hätte mit diesem Run-Blocking.
Tatsächlich. Boah, doch, das glaube ich schon.
Naja.
Ich sag mal so, also du hattest das mit dem Running Play oder mit den Running Plays ja gerade nochmal angesprochen, dass es eben nicht, die Seahawks es nicht nur durch die Luft versucht haben. Das kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen Teil des Gameplans war, weil er hat ja immer wieder Läufe eingestreut, weil wenn du das Running Game jetzt komplett ad acta legst und nur noch wirfst, dann machst du dich natürlich ausrechenbar. Sprich, der hat da wurde die Patriots Defense immer noch so ein bisschen quasi on edge gehalten, so dass die Seahawks vielleicht immer noch laufen können. Aber ja, insgesamt war das keine gute Vorstellung. Aber er hat natürlich im letzten Viertel auch noch seine Stärken gezeigt, wo ich ihn eigentlich stärker
in der Overtime, also in der Overtime hat er dann ja nochmal seine
Stärken. In der Overtime, genau, ne? Als Receiver, also da sehe ich ihn teilweise noch besser als Runner teilweise.
Genau, weil da kann er dann ja auch ein bisschen Speed aufnehmen und da ist er dann auch wirklich jemand, der schnell da die Edge setten kann und dann ja auch das entscheidende First Downer noch geholt hat, um in der Overtime weiter voranzukommen. Dann hat er am Ende ja, glaube ich, auch noch einen relativ guten Lauf durch die Mitte, da hat es dann einmal funktioniert. Genau, da hat er dann tatsächlich zwei, drei gute Plays gehabt. Aber ja, ich fand es ein bisschen uninspiriert tatsächlich von Ryan Grubb, dass er da nicht irgendwie von weggegangen ist, dass er nicht versucht hat, das Ganze ein bisschen kreativer zu gestalten, das Laufspiel, weil wie gesagt, also man könnte ja den Eindruck erwecken, weil wir eben Gino und die Receiver gelobt haben, dass wir mit der Offense insgesamt sehr zufrieden waren, aber wenn man sich das Ergebnis anguckt und die Drives in der zweiten Hälfte, wo ja dann auch doch sehr, sehr viel gepuntet wurde, kann man nicht wirklich zufrieden sein, auch wenn die Einzelleistungen vielleicht gut aussahen.
Ja.
Die Titans sind jetzt auch nicht besonders prominent in Erscheinung getreten. AJ Barner ist einmal negativ aufgefallen durch eine Strafe, die ein relativ gutes Play zurückgenommen hat. Und Noah Fant, wenn er gespielt hat oder wenn er mal, ich glaube, ein, zwei Catches hatte er, einmal aber auch einen Ball fallen lassen, den er eigentlich hätte haben müssen, also da auch eher
in Endzone auch ein bisschen durchfliegen lassen.
Mhm. Ja, aber wie gesagt,
war nicht gut.
Da kann man insgesamt nicht besonders viel zu sagen. Die Titans waren auf jeden Fall kein großer Teil des Gameplans. Wird vielleicht nochmal ganz interessant, wenn Pharaoh Brown wieder fit sein sollte, ob er dann mehr eingebunden wird, ob die Seahawks vielleicht auch mehr irgendwie 12-Personal spielen. Aber ich denke, momentan ist das noch kein großes Thema. Dann kommen wir zum Sorgenkind in dieser Offense, zur Offensive Line. Da muss man sagen, gerade die Interior Offensive Line war weiter ziemlich am Struggeln.
was soll man dazu noch sagen, ne?
Ja, ich dachte, ihr könnt jetzt hier ein paar Details.
O-Line ist ja immer schwierig. Also du hast es gerade angesprochen, gerade so die Interior Line. Laken Tomlinson ist nach wie vor so gefühlt die Drehtür da in dieser O-Line. Ich weiß nicht, ob die Seahawks besser spielen würden, wenn sie ohne Left Guard spielen würden. Also es ist teilweise schon haarsträubend. Anthony Bradford war auch, ja, nicht so gut. Letzte Woche war im Run-Blocking ziemlich gut, aber da hat, wie wir es schon angesprochen haben, die Line diese Woche gar nichts gebracht. Ist einmal mit einer unnötigen Flagge für unnecessary roughness nach einem Play, was glaube ich auch ein First Down war sogar, was dann nochmal zurückgenommen wurde. Da hat sich dann nochmal angedeutet, da war für eine Serie war auch Christian Haynes mal drin. Da ist dann so die Frage, ja, ist das jetzt schon mal so ein bisschen eine Andeutung, wenn Bradford die nächsten Spiele auch schwach spielt, dass dann die Zeit für Haynes kommt. Ja.
Also ich würde fast davon ausgehen, dass das jetzt der Fall ist, oder? Also ich habe jetzt, ich habe das schon als Benchen wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber wenn ich jetzt nichts weiter höre, würde ich jetzt schon davon ausgehen, dass er jetzt nächste Woche startet, oder?
Weiß ich nicht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man weiter in so einer Art Rotation bleibt, zumindest, und dann halt guckt, wer gerade
so die... Ob das so pralle ist in der Offensive Line, wo also man sich ja auch irgendwie so ein bisschen einspielen sollte und aufeinander irgendwie, ne, so eine gewisse Chemie aufbauen will.
Grundsätzlich ja. Muss ich sagen, ich wäre eigentlich ein Fan davon, wenn man noch für einen kompetenten Guard tradet tatsächlich vor der Trade Deadline, weil wenn man sich auch anschaut, dass was mit Geno Smith eigentlich auch möglich wäre, wenn er eine gute Passblocking Interior Offensive Line hat, zusammen dann mit Charles Cross auf Left Tackle, muss ich sagen, wäre das, glaube ich, eigentlich noch ein Move, den man machen.
Ist halt die Frage, was du zahlen musst, ne? Weil man hat in der Free Agency gesehen, wie die Preise für Guards und Center in die Höhe geschossen sind. Das wird sich sicherlich auch auf die Draft-Kompensation auswirken.
Ja, aber ich muss halt sagen, das könnte das Ceiling dieser Offense einfach auch komplett limitieren. Also inkompetentes Guardplay. Deshalb finde ich das halt, hätte wirklich wegen Geno Smith, glaube ich, gerade so einen großen Hebel, wenn man wirklich doch einen guten Guard hätte da in der Offensive Line und dann halt hoffen kann, dass vielleicht Christian Haynes ein durchschnittlicher Guard als Rookie sein kann. Ja. Da ist jetzt auch wieder viel Wunschdenken dabei, aber da hofft man noch, dass irgendwie Fan zurückkommt oder vielleicht auch für ein paar Spiele noch Abe Lucas. Und dann könnte man sich ja eigentlich eine relativ kompetente Offensive Line, die ja schon ausreichen würde, wenn sie durchschnittlich wäre, ausmalen. Deshalb, ja, bin ich eigentlich eher Fan davon, dass man vielleicht doch für einen Left Guard beispielsweise von irgendeinem Kack-Team tradet.
Bei den Patriots mal anfragen, wobei die waren auch nicht so pralle. Ja, Center Connor Williams hat auch einen Sack verursacht. Das sah auch absolut nicht ideal aus. Der wurde da ziemlich geowned, wie man so schön sagt. Wäre etwas stabiler.
Keon White hatte uns komplett in der Tasche, muss man sagen. Also hatte die gesamte O-Line in der Tasche und ist wirklich ein außergewöhnlicher Spieler, der mich auch ein bisschen überrascht hat sogar noch. Ich habe den nicht so stark erwartet, dass er halt mit 92 Pounds so beweglich ist, von der Edge kommen kann einmal und dann auch noch aus der Interior Defensive Line mal kurz Connor Williams so vernascht. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Der ist ja auch aus dem zweiten oder dritten Jahr, glaube ich.
Oh. Nee, das stimmt. Die rechte Seite war etwas stabiler als in der letzten Woche. Stone Forsyth hat kein Pressure zugelassen. Da kann man auf jeden Fall hoffen, dass sich das jetzt so ein bisschen einspielt zumindest, und man sich oft um die Position zumindest nicht mehr ganz so viele Sorgen machen muss, bis George Fent dann oder idealerweise ja Abe Lucas dann irgendwann zurückkommt und die Position wieder einnimmt. Und über Cross brauchen wir, glaube ich, nicht groß zu sprechen, oder? Gab es da irgendwie was?
Ich hab gerade mal geschaut bei unseren Freunden von PFF. Also Charles Cross hat wieder keinen Pressure zugelassen. Und war auch in der Pass-Blocking-Rate, da hat er letzte Woche eine 79,5, diese Woche eine 79,3, also eigentlich das, was wir alle so gesehen haben, dass die O-Line wirklich in Pass-Protection gut war.
Sind die Jungs mit 90 letzte Woche?
Ja, pass auf. Das lag am Run-Blocking. Da war er bei 96,1. Da war er diese Woche dann bei 57,7. So hat sich da der gesamten O-Line angepasst und hatte dann am Ende eine Note von 70,5. Letzte Woche 94,8. Also, wie gesagt, im Pass-Blocking super konstant, aber im Run-Blocking wie die gesamte Line einfach nicht gut. Trotzdem kein Pressure zugelassen, von daher kann man da, glaube ich, nichts gegen sagen.
Ja, also der Druck hauptsächlich eben dann von innen.
Ja.
Ja, so viel zur Offensive. Vielleicht nochmal so ein bisschen Gesamtüberblick oder ein Fazit, weil ich meine, ich habe es ja schon angesprochen, gerade in der zweiten Halbzeit kann man eigentlich nicht zufrieden damit sein, was die Offensive geleistet hat. Ihr habt da jetzt noch nicht wirklich was zugesagt, Henry, wie schaut es bei dir aus? Also die ganze offensive Leistung irgendwie ist ja dann doch sehr stark abgefallen. Kannst du oder kannst du das an irgendwas festmachen oder wurde da irgendwie, weil im ersten Spiel hatten wir es ja eher so, dass gerade in der zweiten Hälfte dann die Adjustments dazu geführt haben, dass es besser lief. Jetzt haben wir es eher irgendwie andersrum gehabt. Hast du das an irgendwas festmachen können oder hast du es vielleicht gar nicht so gesehen? Kann ja auch sein.
Ist schwierig, weil ich muss das auch nochmal irgendwie dann genauer mir anschauen, woran es lag. Also bei den drei Drives, die dann im Punt geendet sind, also der erste Drive, da hatten wir ja den Ball gut bewegen können. Das lag dann halt daran, dass wir das Fourth Down nicht konvertiert haben, wo ich es noch gerne dazu sagen möchte, dass ich immer noch sehr zufrieden mit dem ganzen Game Management und auch den Fourth Down Entscheidungen von Mike McDonald bin, das nur ganz am Rande. Dann hatten wir zumindest einen Free and Out Drive, wo wir, glaube ich, einen Run haben. Dann haben wir so ein langes Deep Shot Play auf DK, glaube ich, wo halt ihn Gonzalez deckt. Das hast du, glaube ich, vorhin angesprochen gehabt.
Ja, genau.
Dann hatten wir einen Third and Ten, das wir halt nicht konvertieren. Das sind halt so Drives, die passieren einfach mal. Wobei ich sagen muss, ich würde das da immer nehmen, so ein One-on-One Downfield. Also ich finde es vom Prozess her jetzt nicht schlimm, so einen Sideline-Shot auf 30, 40 Yards Deep Downfield zu nehmen. Bei den anderen beiden Drives müsste ich nochmal reingucken, aber generell, ja, muss man einfach auch sagen, dass wir, glaube ich, dann im zweiten Drive zumindest einen DK-Drop hatten, glaube ich, wo der Ball so leicht abgefälscht wird noch und er ihn dann eigentlich aber trotzdem potenziell, glaube ich, catchen kann. Der nächste war dann, glaube ich, schon der Chase and Drop, bin ich mir nicht ganz sicher. Also waren, glaube ich, eine Mischung aus einfach Execution und schlechten Run-Game, weil das Passing-Game uns einfach auch ja wirklich getragen hat und tragen musste. Die Läufe waren wirklich derart ineffizient, dass wir dann auch wirklich in schwierige Situationen reingekommen sind, wo dann auch Geno Smith nicht alles konvertieren konnte. Ich glaube, daran würde ich jetzt grundsätzlich mal festmachen.
Ja, absolut. Also ich finde auch, dass das Play halt insgesamt, ich meine, haben wir ja gerade besprochen, ja, sehr einseitig war offensiv, ne? Also wirklich viel im Passspiel, sehr, sehr effektiv, im Runplay dann gar nicht. Und das war dann halt so dieser Stretch in der zweiten Halbzeit, gerade so komplettes dritte Viertel und auch so, ich sag mal, die erste Hälfte des vierten Viertels, wo eben diese Drops drin waren, ne? Also wenn die Receiver die Bälle fangen, dann gehst du da auch anders durchs dritte Viertel. Und wenn dann dazu die Receiver die Bälle fallen lassen und das Laufspiel nicht funktioniert, ja, dann machst du leider nicht viel.
Ja. Nee, das sind aber durchaus valide Gründe. Da kann man hoffen, dass zumindest einiges davon in den nächsten Wochen abgestellt wird.
Die mir gerade auffällt, Henry, du hattest es so eben angesprochen, von wegen, dass vielleicht O-Line-Help noch kommt. Die Seahawks haben ja unter der Woche DK Metcalfs Vertrag umstrukturiert und haben dabei nochmal 10 Millionen Dollar freigemacht im Cap. Also, ja, würde naheliegen, dass da vielleicht noch was kommt oder dass man sich da cap-technisch zur Trade-Deadline nochmal drauf einstellen.
Ja, also man hat die Flexibilität auf jeden Fall, um noch was zu machen. Das heißt aber nicht, dass was kommen wird, ne?
Nee, klar, aber du bist halt da jetzt dafür aufgestellt. Ne? Also der Cap war ja relativ knapp bemessen, aber dadurch, dass du jetzt nochmal 10 Millionen freigemacht hast, könnte da meiner Meinung nach vielleicht was kommen.
Ja, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und damit wenden wir uns der Defensive zu, die ja einen kleinen Rückschritt gemacht hat, wenn man sich die Expected Points Added per Play anguckt. Da waren die Seahawks nämlich letzte Woche noch auf Platz 1 Jetzt sind sie auf Platz 22 abgesackt. Also jetzt nicht beide Wochen zusammen, sondern wenn man nur auf die Woche 2 schaut. Ja, auch hier wollen wir natürlich die einzelnen Positionsgruppen durchgehen und starten in der Defensive Line. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass die Seahawks enorme Probleme mit dem Lauf hatten. Und der fängt dann eben in der D-Line an. Darum können wir es eigentlich hier schon besprechen. Wenig Zugriff auf die Runner, gerade auch so bei Inside-Runs. Also oftmals, ja, gerade bei Stevenson hatte man das Gefühl, der rennt einfach alle über den Haufen. Also gerade bei den gerade in der Secondary hat man es dann gemerkt, falls die Running Backs dann eben bis dahin durchgekommen sind, aber so ein Julian Love ist dann auch irgendwie ein, zwei Mal abgeprallt, sowohl an Stevenson als auch an Antonio Gibson, der ja nun auch nicht der allerbulkigste Runner ist. Also da hatte man tatsächlich echt Probleme mit dieser Physis, da irgendwie mit umzugehen. Und ja, auch die Defensive Line ließ sich dann doch leider ab und zu mal so ein bisschen durch die Gegend schieben, wenn es dann darum ging, Wege frei zu blocken für Stevenson oder Gibson. Ich weiß nicht, wie habt ihr das gesehen? Hat es euch dann auch irgendwann frustriert, wenn dann der nächste lange oder einigermaßen lange Lauf etabliert wurde, oder ging es für euch noch in Ordnung?
Also auch da hat mich dann wieder die Offensive Line der Patriots so ein bisschen überrascht. Also ich hätte ja auch nicht so stark erwartet, was das Run-Blocking angeht. Ja, ich war schon ein bisschen enttäuscht von der Laufverteidigung des Seahawks, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch da ist es jetzt irgendwie für mich wieder zu früh, da genau festzumachen, woran es lag. Da muss man, wie gesagt, auch wieder ins Tape gehen, glaube ich. Laufverteidigung schwierig, beziehungsweise Pass Rush dann wiederum in Ordnung, würde ich sagen.
Ja, das würde ich auch sagen, das lief deutlich besser. Allerdings fehlt da immer manchmal so ein bisschen dieser letzte Wille oder das letzte Quäntchen Glück, je nachdem, wie man möchte, um die Plays zu Ende zu bringen. Also gerade so bei Byron Murphy, aber auch Boye Mafe, die beide ja einen Sack hatten, aber gefühlt eigentlich beide mindestens 2 bis 3 hätten haben müssen. Ja. Da hat Brissett sich durchaus mit gutem Pocket-Management, aber sicherlich auch mit dem einen oder anderen Quäntchen Glück, öfter mal aus Situationen rausgewunden, bei denen ich eigentlich schon dachte, yo, das ist jetzt aber ein sicherer Sack. Da muss das, muss einfach dieser Killer-Instinkt irgendwie nochmal ein bisschen besser werden, dass man die Plays dann auch finisht.
Auf jeden Fall, also da war ja das eine Play, was ich ja am Anfang schon in der Zusammenfassung angesprochen hatte, wo Marfa Gibson ja Tackle for Loss schon hat, gefühlt, und Gibson da noch irgendwie rauskommt und die Defense dann nicht mehr so zusammensteht und er dann irgendwie noch für 45 Yards die Sideline runtergeht. Für mich war das so ein bisschen so gefühlt, was die Interceptions letzte Woche waren die Sacks diese Woche. Also letzte Woche hätten die Seahawks locker 5 Interceptions haben können, die sie haben fallen lassen. Diese Woche waren es eigentlich die Sacks, die sie nicht zu Ende gebracht haben. Und auch da finde ich es klar, war das jetzt nicht gut mit anzuschauen. Aber auch da nochmal, wenn man schaut, war jetzt das zweite Spiel der Defense unter McDonald. Da klappt noch nicht alles, da entwickelt sich auf jeden Fall noch was. Und ich denke, die Defense, auch die Run-Defense, die wir gestern gesehen haben, wird auf keinen Fall, also bin ich positiv gestimmt, dass es nicht die Run-Defense sein wird, die wir zur Mitte der Saison nach der Bye-Week zum Beispiel sehen. Also die müssen sich auch erstmal einstellen aufeinander, auf das Scheme, und da jetzt am Anfang mit 2-0 rauszugehen, ist auch Meckern auf hohem Niveau, wie Henry so eben sagte.
Und eine weitere Beobachtung, die ich da auch gerne hinzufügen muss, ist, dass man auch in Woche 2 wieder wenige Creeper oder Simulated Pressures gesehen hat und einfach viele dieser ganz klassischen Four-Man-Rushes, und wir covern die Receiver sozusagen. Also man ist da, also ich weiß nicht, ob McDonald sich das noch nicht so traut, was die Kommunikation auch angeht, weil man ist eigentlich von den McDonald Defenses gewohnt, dass dass man viele solche Plays in der Defense callt, gerade bei Passing-Situationen, was man bis jetzt noch nicht gemacht hat. Vielleicht liegt es daran, dass er irgendwie gesehen hat, dass es auch zu Beginn in seiner Baltimore-Zeit noch nicht so gut geklappt hat in der Kommunikation und er vielleicht sich deshalb nicht ganz traut, so viele dieser Plays, die ja dann wirklich erfolgreich waren, dann nach einer gewissen Zeit in Baltimore zu callen. Aber das werden wir weiter dann wahrscheinlich beobachten, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt. Ob er mehr solche Plays called in der Defense oder ob er erstmal bei diesem Ansatz festhält, weil ich meine, die Coverage war ja wirklich auch ziemlich
gut. Also du hast ja die Baltimore-Zeit angesprochen, wenn ich da nochmal kurz einsteigen darf. Da war es ja auch so in der ersten Saison, dass das so die Hälfte der Saison gedauert hat, bis McDonald da nochmal das Playbook weiter aufgemacht hat und dann im zweiten Jahr halt richtig reingehauen hat. Das ist so. Auf der einen Seite ist es einfach, weil er es ja sehr einfach runterbricht durch die Bezeichnungen, durch die Worte, die er dann für die Pressures hat, dass die Spielzüge gar nicht so lange angesagt werden müssen. Auf der anderen Seite musst du es halt auch erstmal installieren und da hat er ja schon darauf hingewiesen, deshalb, ja, wird das noch werden, sage ich mal, 3 Euro ins Phrasenschwein.
Ja. Gut, gehen wir ein wenig weiter nach hinten, kann man quasi sagen. Also die Linebacker haben ähnliche Probleme gehabt, was Run-Stopping anging. Auch da hin und wieder Miss-Tackle. Jerome Baker ja irgendwann dann verletzt raus. Dafür hatte dann Rookie Terry Snide seinen ersten richtigen, etwas längeren Auftritt und hat seine Rolle, glaube ich, eigentlich ganz gut gemacht. Also ist jetzt nicht besonders negativ oder positiv in Erscheinung getreten, aber gerade in der Coverage sah das soweit eigentlich ganz gut aus. Genau wie bei Terry Dodson, hat man auch relativ wenig von gesehen. Wie gesagt, einfach so diese Laufverteidigung war dann eben in allen Bereichen der Defense ein Problem. Und man muss vielleicht noch sagen, da sind die Linebacker ja durchaus auch involviert. Hunter Henry hat gespielt wie ein neuer Gronkowski. Also der war wirklich eine andauernde Anspielstation von Jacoby Brissett, der ihn gerade in der ersten Hälfte eigentlich bei fast jedem Play gesucht hat und leider auch oft gefunden hat. Also ich weiß nicht, teilweise auch mit mehreren Yard Separation. Ich glaube, über 3 Yard Separation hatte er im Durchschnitt. Das kann natürlich nicht sein. War natürlich super, dass die Receiver alle gedeckt waren und Brissett eben auch keine langen Bälle anbringen konnte, aber ich meine, mühsam ernährt das Eichhörnchen, wenn du in jedem Play dann irgendwie 5 Yards auf den Tight End werfen kannst, weil weder Linebacker noch Secondary da irgendwie rankommen, dann kommst du trotzdem irgendwann Richtung Endzone. Also das war mir dann ein bisschen zu soft. Ich weiß nicht, habt ihr das überblicken können, was genau da das Problem war, wer da zuständig gewesen wäre für Henry?
Also ich hatte das so gesehen, ich hatte es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, es war ja wirklich so im ersten Viertel, Mitte bis zweiten Viertels, dann hatten die Seahawks ja ganz gut im Griff. Ich weiß jetzt nicht, ob da die Linebacker zuständig waren, was ich mir vorstellen kann, weil als es dann besser wurde, Henry hatte noch in der zweiten Halbzeit ein so ein Play, wo ich auch wieder meinen Fernseher angeschrien habe, wo Jacoby Brissett auch schon so halb am Boden war und dann gerade noch so den Pass rausgebracht hat und Henry den dann so kurz über der Grasnarbe gefangen hat und den dann auch noch irgendwie für 10, 15 Yards nach vorne getragen hat, wo ich mir auch gedacht habe, das kann jetzt nicht sein. Aber dann so Mitte des zweiten Viertels kam dann Julian Love halt nochmal so ein bisschen runter und hat ihn so ein bisschen in Manndeckung genommen. Ja. Und dann ging es besser. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass die Linebacker da so ein bisschen zugeteilt waren und dass McDonald dann irgendwann gesagt hat, ja, Julian Love, komm mal hier runter, übernimm du das mal. Und dann wurde es auch besser. Und einen Hinweis, den ich noch geben will, wer mich wirklich sehr überzeugt hat jetzt in den 2 Spielen, auch wenn er zwischendurch mal, so wie die gesamte Defense, ein, zwei Plays hatte, die er dann nicht zu Ende gebracht hat oder nicht gut aussah, ist Tyrell Dodson. Also der hat letzte Saison in Buffalo, ist er auch als Ersatz für Matt Milano reingekommen, hat auch nicht von Anfang an gespielt, hatte auch nicht so eine große Sample-Size, aber was er jetzt als Starter zeigt, ist halt schon wirklich gut. Und das Play, was uns allen wahrscheinlich in Erinnerung bleibt, ist halt wirklich in der Overtime. Ja. Den Stopp, den er gegen Stevenson macht bei 3. und 1, die Patriots zum Punt zwingt und dann die Seahawks-Offense wieder aufs Feld holt. Und Das sind dann so Sachen, okay, dann hast du halt übers Spiel vielleicht nicht so ganz gut ausgesehen wie letzte Woche. Aber wenn du halt genauso wie Tyler Lockett in den Klatschmomenten halt das Play machst, dann ist das dann irgendwann auch relativ schnell wieder vergessen.
Ja, da war man dann auf jeden Fall sehr positiv überrascht, dass die Patriots diesen dritten und eins nicht konvertieren konnten, weil, ja, ich meine, wenn man das Spiel vorher gesehen hat, da gab es dann noch einige lange gute Läufe und dass die Seahawks da den Stopp machen konnten, war wirklich extrem wichtig. Dann schauen wir in die Secondary. Und wie gesagt, man kann sagen, die tiefen Bälle waren quasi nicht existent. Also die Seahawks Secondary hat die Receiver der Patriots eigentlich komplett ausgeschaltet, abgemeldet. Ja. Genau. Ich meine, man muss auch sagen, qualitativ läuft da jetzt auch nicht ganz so viel rum. Was zur NFL-Elite gehört. Aber wenn man sich das Passchart von Jacoby Brissett anguckt, dann hat man eigentlich, ein Ball ist auf der Linie, ich glaube eine Completion über 10 Yards und das war leider auch der Touchdown auf Jalen Polk, wo Love dann irgendwie ein bisschen zu weit weg war.
Genau.
Aber ansonsten war das alles sehr, sehr kurz. Das ist jetzt jedes Stückwerk, wie gesagt, viel dann auf den Tight End, aber auch den ein oder anderen Screen Pass. Also das war ziemlich gut. Also ich meine, oftmals siehst du Cornerbacks im Spiel ja auch gar nicht so wirklich, der Quarterback da gar nicht erst hinwirft, weil sie vielleicht einfach eben gute Arbeit machen. Und ich denke mal, wir haben jetzt die Chance noch nicht gehabt, All 22 zu gucken. Darum müssen wir einfach mal glauben, dass es daran lag, dass Brissett sich gar nicht erst getraut hat, den tiefen Ball zu werfen. Kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, gute Leistung, zumindest bei den Outside-Cornern.
Und ich hatte nur dreimal habe ich sie gesehen, die Corner, zweimal Devin Witherspoon, der für unnötige Flaggen gesorgt hat.
Ja, aber das war auch sehr kleinlich zum
Beispiel. Ja,
also da hätte ich mich auch drüber aufgeregt, zumindest in der einen, also in der einen Situation.
Und wo sie mir auch beide aufgefallen sind, weil das waren nämlich die beiden Jungs, die da im Pursuit waren bei dem Run von Antonio Gibson, der da für 45 Yards gegangen ist. Da waren es Woolen und Witherspoon, die ihm hinterhergelaufen sind und die da quasi den Touchdown gerettet haben. Da hast du dann auch gesehen, wie sie mit ihrer Geschwindigkeit gerade Woolen aufgeholt haben und Witherspoon dann in gewohnter Manier sicher dann noch das Tackling gesetzt hat. Aber ansonsten, ja, weder positiv noch negativ wirklich in Erscheinung getreten. Also positiv natürlich, weil die Receiver nicht angespielt werden könnten, aber auch sonst nicht groß negativ in Erscheinung getreten.
Ja. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Bei den Safeties, ja, wie gesagt, Love dann eben ein bisschen weit weg von Jalen Polk gewesen. Da muss man sich auch nochmal schauen, woran genau das gelegen hat. Field Goal hat er geblockt. Haben wir auch lange nicht mehr gesehen.
Haben wir noch gleich angesprochen, ne?
Das war ein
wichtiges Play.
Das war ein extrem wichtiges Play im Nachhinein gesehen, vor allen Dingen. Ich glaube, das erste geblockte Field Goal seit Woolen damals, oder? Gegen die Niners.
Ja.
Also, hat sich da schön durchgewurschtelt. Also, der kam gar nicht ganz von außen, ne? Der hat sich da echt irgendwie durch die irgendwen nochmal an irgendwem vorbeigezwängt und hat dann da den Arm hochgekriegt.
Wenn wir das Field Goal nicht blocken, dann gewinnen wir trotzdem, weil wir dann für das Fourth Down auf jeden Fall gehen.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, Henry,
das ist auch so ein Ding, dieses Fourth Down. Dieses Fourth Down, wo man dann erst antäuscht, man geht dafür, da dachte ich mir aber schon so, ja, die wollen jetzt nur eine Strafe provozieren. Dann kamen sie nach dem Timeout ja dann nochmal raus und dann dachte ich wirklich so, ach cool, jetzt machen sie es doch. Und dann wieder da sind und dann.
Ich finde, man hätte dafür gehen.
Die tatsächlich.
Aber sie gehen ja jetzt dafür, ne? Hat man in der ersten Halbzeit gesehen, da hat es leider nicht funktioniert, aber
ja, da das ist ja
auch nochmal so ein Umbruch, den wir alle irgendwie gefordert haben, gerade Henry.
Aber es ist ja nicht so, dass sie es vorher nie gemacht hätten. Also das müsste man uns oder mir zumindest jetzt nochmal in einer gewissen Regelmäßigkeit beweisen, dass das jetzt nicht nur GameScript-technisch mal versucht wird, sondern dass man da durchaus auch insgesamt ein bisschen aggressiver wird. Also wie gesagt, genau wie Henry jetzt, bin ich dann auch gefreut, wenn man nochmal dafür gegangen wäre.
Aber gut. Ja. Bei dem Field Goal war noch ganz interessant. Ich glaube, das zeigt auch nochmal, wie wichtig Julian Love im ganzen McDonald's-Scheme ist. das hat er nach der oder nach dem Spiel in der Pressekonferenz nochmal gesagt. Eigentlich wäre es nämlich so gewesen, dass sie sich andersrum aufgestellt hätten, dass Rayshon Jenkins auf der Position von Love da bei dem Block gestanden hätte. Aber Love meinte irgendwie, ja, er hätte es so ein paar Sekunden vorher im Gefühl gehabt, dass da vielleicht was gehen könnte. Oh, ja, beziehungsweise er meinte halt, dass da irgendwie, er hat es irgendwie im Gefühl gehabt. Und die haben dann tatsächlich nochmal kurz vor dem Snap die Positionen getauscht. Ja. Keine Ahnung, ob das dann anders ausgeht, weiß man nicht so genau. Aber ich glaube, ja, Love zeigt weiterhin, warum er um 3 Jahre verlängert wurde. Der ist, glaube ich, mittlerweile ein relativ integrer Bestandteil dieser ganzen Defense.
Ja. Ja, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich alle Positionen soweit durch und können vielleicht einmal zu einem kurzen Fazit kommen. Vielleicht jeder einmal kurz und prägnant in 1-2 Sätzen, Henry, wie hast du das Spiel insgesamt gesehen und wie schaust du jetzt in die Zukunft? Was sind Lehren, die aus dem Spiel gezogen werden können? Was sollte sich nicht wiederholen? Worauf kann man aufbauen?
Ja, das sollte sich nicht wiederholen. Nee, ich weiß nicht, also um bei meinen größeren Bogen zu spannen, generell sehr positiv, erstmal 2-0 in die Saison gestartet zu sein. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich, wenn gleich ein bisschen Glück mit dabei war. Aber solche Spiele nimmt man wirklich auch gerne mit, weil wenn man jetzt mal auf die anderen Plätze in der NFL schaut, dann sieht man, dass sich halt Favoriten oder Teams mit Favoritenstatus grundsätzlich schwer getan haben. Jetzt insbesondere in Woche 2, die 49ers haben gegen die Vikings verloren, die Cowboys.
Grüße gehen raus.
Cowboys haben gegen die Saints verloren.
Grüße gehen raus.
Die Packers gewinnen mit Malik Willis gegen die Colts.
Hattet ihr das mitgekriegt, dass Josh Jacobs irgendwie auf den Ball gekotzt hat und der
da? Nein, das war der Center.
Achso, ich hatte irgendwas von Josh Jacobs gelesen.
Nee, der Center hatte vor dem Snap, also in der Position wird er mir auch durchaus dann mal schlecht. Und der hat dann sich übergeben müssen auf den Ball und ja, dann hat Malik Willis sich geweigert, den Ball zu werfen und hat ihn dann behalten und dann hat ihn, sag mal, wer ist denn jetzt? Der Coach?
Matt LaFleur,
natürlich. Hat dann gefragt, so, ja, warum hast du den nicht geworfen? Und dann hat er gesagt, so, ja, also, das Center hat er drauf.
Das ist ein No-Go für mich, den werfe ich nicht.
Ja, das ist auch zu glitschig dann. Wahrscheinlich wäre ihm dann echt so irgendwie weggerutscht. So, also, und ein paar Yards hat er ja geholt. Henry.
Ja. Jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Also, ja, also man hat wirklich ligaweit gesehen, wie da Teams Ausrutscher hatten. Ravens verlieren gegen Raiders, Lions haben verloren. Also, grundsätzlich muss man dann wirklich, wenn man das alles sieht, wirklich positiv gestimmt sein, weil auch einfach nicht alles klappen kann in den ersten 2 Spielen und mit neuem Coaching-Staff ist es wirklich alles andere als selbstverständlich, dann so positiv reinzustarten in die Saison. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir schlechte Teams wie die Broncos wirklich auch dominieren können, dass wir wohl ein Stück weit besser sind als die einigermaßen kompetenten Teams wie die Patriots und wo wir dann generell einzuordnen sind in der Liga, wird sich jetzt einfach auch in den nächsten 2-3 Spielen zeigen, wo wir halt jetzt auf die Lions, auf die Dolphins und dann insbesondere auch auf die 49ers treffen. Aber viele Rückschlüsse kann man, glaube ich, aus den ersten 2 Spielen, was das Ceiling des Seahawks angeht, dann doch noch nicht ziehen, weil wir einfach noch nicht auf die wirklich starken Teams getroffen sind.
Ja, zumal rein von den Ergebnissen muss man ja sagen, ich glaube, der Großteil von uns hätte diesen 2-0-Start jetzt auch durchaus vor der Saison getippt und also allzu überraschend kann man zumindest vom Ausgang nicht sein.
Ja, auch nächste Woche gegen, ich finde auch, dass die, klar wird das Dolphins-Spiel nochmal eine andere Benchmark sein.
Na, die Dolphins haben kleine Breaking News. Die haben gerade Tyler Huntley vom Ravens Practice Squad sich gesnappt. Also,
mein Skylar Thompson.
Kann es durchaus sein, dass Skylar
Thompson Huntley nimmt nämlich nicht die Mitte an und ich dachte, das hätte uns perfekt gepasst eigentlich.
Ja, Pro Bowl Quarterback Tyler Huntley könnte durchaus.
Wobei, den kennt McDonald. Also, das ist ja vielleicht.
Ja,
ich weiß ja, was wir gegen den machen muss.
Auch wieder wahr. Ja,
ja, aber Jackson auf Wish bestellt.
Ja, wirklich.
Ja, ich glaube auch. Also mit Tua wäre das, glaube ich, ein anderes Spiel gewesen. Aber es ist natürlich so, klar hast du noch Tyreek Hill, Jalen Waddle. Devon A-Chain, die da nächste Woche auf dich zukommen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer, wie die dann eingesetzt werden über einen Quarterback, muss man mal sehen. Aber ich denke, Mike McDaniel, der wird da auch schon irgendwie einen Plan haben. Ja, und dann so gefühlt die richtigen Tests, wie Henry das schon angesprochen hat, werden dann, glaube ich, gegen die Lions, gegen die 49ers und gegen die Bills dann noch kommen.
Ja. Ja, 49ers, ganz egal, wie es läuft, das wird eh wieder ein hässliches Spiel.
Ich schlag mir freiwillig die Nacht um die Ohren für die
Big Ten. Ich habe jetzt schon keinen Bock, ey. Ja. Aber gut.
Das einzig Gute daran ist, dass dann an dem Spiel Freitag ist und dann Wochenende.
Ja, das stimmt. Ja, dann sind wir durch für heute. Natürlich gibt's auch in dieser Woche noch eine Preview. Wisst ihr, wer die macht?
Ja, ich mache die mit dem Thomas zusammen am Freitagabend wahrscheinlich. Dann haben wir die auch direkt raus. Und
perfekt.
So wie ich sehe, sind wir, glaube ich, auch noch zweimal bei den Dolphins zu Gast. Ich morgen einmal und der Kollege...
Zweimal?
Ja, der Kollege Dominik hatte sich jetzt auch nochmal... Der ist gerade aus dem Urlaub wieder da. Und der hat
haben die zwei Podcasts oder was?
Ja, das ist genauso wie bei den 49ers. Die Dolphins haben auch irgendwie drei gefühlt. So. Das ist auch richtig anstrengend. Also werden wir diese Woche noch mehrmals zu hören sein. Ich bin
eine zerstrittene Delfinschule.
Ja, genau. Ich bin morgen beim Hendrik und der
RTL Superfan oder wie?
Genau, RTL Superfan. Der war der Erste, der sich bei uns gemeldet hat. Da haben wir gesagt, Kampffest. Und Dominik ist dann ja Donnerstag.
Bist du mal aufgeregt? Oder?
Henry?
Ja.
Donnerstag.
Dolphins Drive, genau.
Dolphins Drive, genau.
Bist du schon aufgeregt, Jonas?
Ich? Nö.
Ja, so ein Superfan mal.
Oh, Superfan?
Also, ja. Ne?
Nein. Da wäre ich schon.
Ich bin doch auch ein Superfan.
Ach so.
Aber nicht ein Superfan. Ah,
vielleicht noch ganz kurz, ich weiß nicht, ich habe tatsächlich gestern ein bisschen RTL geschaut, wegen unserer Watch-Party im
Herrschaftsalfen.
Wir waren durchaus auch ab und an mal im Bild, ja. Also zumindest unser Seahawkers-Koch.
Stefan.
Der war
Stefan
drin,
ja. In seiner grünen Kochtracht.
Ja, die sieht so geil aus.
Also der uns den Sieg gekocht hat. Ja. Und ja, dann außerdem der Onkel von Blitz, Bamsey Hawk. Das ist auch was so ist das eigentlich für ein Name? Also wie kam dir denn auf diesen Namen? Hätten sie mich irgendeinen deutschen Namen geben können? Das wäre viel witziger gewesen.
Günther oder was?
Hermann die Möwe oder sowas. Günther auch, ja.
Sigi der Seeadler.
Ja, sowas. Siegfried. Siegfried wäre eigentlich ein hervorragender
Name. Siegfried.
Siegfried the Seahawk. Aber gut, das haben sie verpasst. Weil Blitz ist ja auch schon deutscher Name eigentlich. Ne?
Ja.
Gut. Dann, wie gesagt, freut euch noch auf die Preview auf das Spiel gegen die Dolphins. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, jetzt habe ich schon verabschieden gesagt, darum sage ich jetzt einfach nur noch Go Hawks.
Go Hawks, Bitches, 2-0.
Oh Gott, Go Hawks.
Touchdown, Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.